wollen uns mit der Haftarah beschäftigen zum ersten Tag Rosh Hashanah. Und die Haftarah vom ersten Tag Rosh Hashanah ist ja ziemlich berühmt. Wovon handelt die Haftarah am ersten Tag Rosh Hashanah? Die Haftarah behandelt die berühmte Geschichte von Chana und das berühmte Gebet der Chana. Was wissen wir über die Chana? Wie ging das so ungefähr und wofür hat sie denn? Wir sind am Anfang des Buches Schmuel. Also wenn ihr den Text aufschlagen wollt, ihr könnt den Text natürlich aus einem Machzor von Rosh Hashanah nehmen oder ihr nehmt einfach den Anfang des Buches Schmuel. Und die Haftarah wird vom Anfang an beginnen bis zu Kapitel 2, Vers 10. Das ist relativ lang. Und wir werden uns auch fragen, warum da eigentlich so viel Text sein muss. Weil man könnte auch auf die Idee kommen, da ein bisschen vorher schon abzukürzen, wenn man nur von der Geschichte das Wesentliche will. Ist aber nicht der Fall. Wir haben auch ein ganzes Gebet von der Chana dabei, im zweiten Kapitel dann. Worum geht es da? Anfang des Buches Schmuel, worum geht es da? Beziehungsweise auch versuchen wir ein bisschen den Hintergrund zu erläutern. In welcher Zeit sind wir da überhaupt und was sind da so die Probleme der Zeit oder was ist da so der Zusammenhang? Anfang des Buches Schmuel. Schmuel ist noch nicht geboren. Schmuel wird ja das Kind von der Chana sein. Also wir können noch nicht bei Schmuel sein, auch wenn das Buch Schmuel heißt. Aber wir wissen, Schmuel war der Letzte der Schoftim. Stimmt? Also, wir sind am Ende der Epoche der Schoftim und diese Zeit war ja bekanntlich nicht die allerbeste. Das ist uns schon aufgefallen. Die Zeit der Schoftim ist verschrien als die Zeit, wo jeder machte, was er wollte. Vor allem, das heißt nicht unbedingt übrigens, dass die Leute schlechte Absichten hatten in dem, was sie taten. Jeder tat das, was er für richtig hielt. Nur verschiedene Menschen halten Verschiedenes für richtig und man hatte nicht unbedingt gemeinsame Regeln. Und wenn man das jetzt so ein bisschen politisch in der Gesellschaft anschaut, was war so das Problem in dieser Zeit? Ihr seid heute alle ein bisschen zu schüchtern. Wir sind in einer Zeit, wo es auch eine gewisse Führungskrise wieder mal gibt. Das kommt in der Zeit der Schoftim ja öfter mal vor. Und wer ist denn zu dem Zeitpunkt, wo Chana zum Beit HaMikdash kommt und so intensiv davnet, dass sie ein Kind bekommen möge und dieses Kind wird dann Schmuel sein? Wer ist denn in dieser Zeit, wo das alles handelt, die politische, geistige, vor allem mal spirituelle Führung? Wer ist denn da? Wir treffen den übrigens in der Geschichte. Wir haben einen Kohen Gadol namens Eli, Eli mit Ayin. Übrigens die, die irgendwie in unserem Freundeskreis ein Kind namens Eli kennen, bitte den mit Ayin zu schreiben. Eli mit Ayin. Es gibt einen Kohen Gadol namens Eli. Und der ist eindeutig ein rechtschaffener, anständiger, toller Mensch. Aber seine Söhne, das werden wir im Buch Schmuel dann weiter hinten lesen, seine Söhne waren nicht die richtigen für die Nachfolge. Die waren irgendwie ein bisschen korrupt. Das heißt, es liegt in der Luft, wenn dieser Eli jetzt schon älter ist, dass das auch nicht ewig so weitergehen kann. Wer folgt da wieder nach? Kommt dann wieder eine gewisse Anarchie ohne eine anständige Führung? Es müsste endlich einmal etwas geschehen, dass diese Periode von aufpoppenden Führungskräften, die besser oder weniger gut sind, und dann, wenn der weg ist, dann haben wir wieder Chaos und dann haben wir wieder Zores und dann kommen die Feinde von außen und erobern ein bisschen. Wir haben in dieser Zeit Probleme mit militärischer Art, mit den Plishtim. Also die Stimmung ist nicht gut. Und vor diesem Hintergrund kommt jetzt Chana, Anfang des Buches Schmuel, die Frau des Elkanah. Und was für ein Problem hat sie? Sie hat das Problem, sie hat keine Kinder. Der Elkanah hat noch eine Frau, das ist bekanntlich Pnina. Die hat schon Kinder. Das schafft einmal eine sehr angespannte Familiensituation, ist klar. Und ich fasse jetzt nur kurz zusammen, weil ich glaube, diese Geschichte ist sehr bekannt. Die gehen anlässlich eines Feiertages zum Tempel darf ich noch nicht sagen. Wo gehen Sie hin? Nach Shiloh, zum Heiligtum nach Shiloh, zum Mishkan, das bekanntlich ein Zwischending war zwischen dem Mishkan in der Wüste und dem festen Tempel, den es später gab. Sie gehen zum Mishkan in Shiloh, zum Feiertag, um ihre Opfer zu bringen. Und die Hanna ist an irgendeinem Punkt so verzweifelt, dass sie sehr, sehr intensiv betet, weil sie doch bitteschön ein Kind haben will. Sie will übrigens nicht irgendein Kind, sie will ziemlich ausdrücklich einen Sohn. Und da haben wir dann diese berühmte Szene, wo Eli, der Hohepriester, sie beobachtet und glaubt, weil sie so intensiv betet, dass sich ihre Lippen bewegen, aber man hört ihre Worte nicht deutlich, meint er, sie ist irgendwie betrunken. Es gibt auch die Interpretation, dass er nicht unterstellt, dass sie betrunken von Alkohol wäre, aber dass sie irgendwie trunken wäre, im Sinn von, wenn ich es salopp ausdrücken darf, Mischugge. Alles so, so betet man nicht anständig. Irgendwie ist sie verrückt. Und sie erklärt ihm aber, nein, das ist sie nicht. Sie ist einfach nur eine Frau, die da ihr Herz ausschüttet. Eli versteht das auch, segnet sie. Und wir wissen, wie die Geschichte dann ausgeht. Es gibt dann also ein Happy End. Sie hat dann einen Sohn. Und wenn dieser Sohn dann alt genug ist, um mitgenommen zu werden, ich weise hier gleich auf etwas hin, das eine Parallele zur Tora-Lesung von Rosh Hashanah ist, nämlich dann, wenn der Bub entwöhnt ist. Und wir hatten gerade bei Yitzchak, dass der entwöhnt wurde. Das kann eine Schnittstelle sein. Dann kommt sie wieder und wird sich beim lieben Gott bedanken für das, was jetzt Großartiges geschehen ist. Und wir kriegen also auch noch am Anfang des zweiten Kapitels dieses Dankgebet. Das war jetzt ganz, ganz kurz gestraft, die Handlung. Jetzt werden wir uns aber ein bisschen anschauen, dass das insgesamt etwas komplexer ist. Bekannter ist ja der erste Teil der Geschichte, dass Hanna im Mishkan Davnet und Eli sie missversteht und sie ihm sagt, nein, ich bin eine Frau, die da ihr Herz ausschüttet und Eli einsieht, dass sie richtig liegt und sie segnet. Das ist ja eine sehr bekannte Geschichte und wir haben hier ja auch diese berühmte Pointe, dass wir hier tatsächlich von einer Frau lernen, wie man richtig betet, weil aus diesem Auftritt der Hanna lernen wir eine ganze Menge Regeln für das Gebet, insbesondere, dass wir eben so beten, dass wir die Worte nicht allzu laut sagen, aber sehr wohl die Lippen bewegen müssen. Das lernen wir genau von dort. Also das ist eine sehr prominente Geschichte. Und jetzt möchte ich ein bisschen, dass wir reinschauen in den Teil der Geschichte, der auch noch zu Haftarah gehört, der, glaube ich, oft ein bisschen weniger beachtet wird. Man neigt dann dazu, wenn man die Haftarah ein bisschen schnell liest, zu sagen, okay, ja, und jetzt kommt sie und jetzt bringt sie das Kind und jetzt sagt sie ein Dankgebet und wollen wir da nicht zu genau ins Detail gehen, weil irgendwie haben wir jetzt schon genug Text gelesen und jetzt, und dann sind wir zufrieden. Aber da kann man jetzt ein bisschen genauer sich das anschauen. Ich möchte auch darauf hinweisen, weil ich nicht sicher bin, ob das immer so mitgedacht wird, was passiert denn dann, wenn die Haftarah schon vorbei ist? Geht das Buch Schmuel ja erst so richtig los? Was macht sie denn mit dem kleinen Kind? Das ist durchaus bemerkenswert, das ist nicht so logisch. Was macht sie mit dem kleinen Kind? Sie nimmt ja den Schmuel dann nicht mit nach Hause, sondern sie bringt ja den Schmuel in den Tempel, damit er dort aufwächst. Und hier sehen wir, wenn wir das mitdenken, sehen wir hier, dass sie sehr wohl irgendeine Art von Programm von Anfang an für dieses Kind hat. Sie hat von Anfang an eine Idee, dass dieser Bub jetzt nicht irgendwie nur ein Kind sein soll, weil ihr Kinderwunsch erfüllt sein soll, sondern sie hat von Anfang an eine Idee, dass aus diesem Buben etwas Besonderes werden soll. Drum wird sie wohl auch von Anfang an gedacht haben für einen Sohn. Jetzt könnte man natürlich sagen, in antiken Gesellschaften waren Söhne auch besonders wichtig. Aber es geht hier um etwas mehr. Sie hat eine sehr konkrete Vorstellung davon, dass aus diesem Schmuel etwas werden soll, ein besonders heiliger Mann werden soll, eine besondere Persönlichkeit werden soll, weil sie ja dafür sorgt, dass der dann im Tempel aufwächst. Normalerweise ist das nicht das, was typischerweise eine Mutter Mutter, die lange keine Kinder hatte und sich ein Kind wünscht, wird typischerweise nicht das Kind sofort nach 3 Jahren, wenn wir annehmen, Entwöhnung ist circa 3 Jahre, wohin bringen, wo er eigentlich nicht bei ihr zu Hause aufwächst. Das ist ja nicht so logisch. Also hier sehen wir, dass sie sehr wohl etwas im Kopf haben muss, dass aus dem etwas Besonderes wird. Und wenn man sich die Details im Text anschaut, kann man auch erkennen, dass sie das ganz sicher von Anfang an vorhat, weil sie von Anfang an ihre Bitte um das Kind schon so angelegt hat. Jetzt versuchen wir uns ein bisschen anzuschauen, den Teil, wo also der Schmuel schon geboren ist. Und sie ihn bringt. Steigen wir ein, noch am Ende des ersten Kapitels, da sind wir mitten in der Geschichte, steigen wir vielleicht ein bei Vers 21. 1,21. Der Elkanah und sein ganzes Haus gehen hinauf zum Mischkan ihre Opfer bringen. Und Hanna geht jetzt aber nicht mit, weil sie für das Kind zu Hause bleibt. Und sie sagt zu ihrem Mann ausdrücklich, na dann, wenn er entwöhnt ist. Das ist das, wo ich jetzt gemeint habe, da klingelt es ein bisschen, dass wir das in der Tora-Lesung von Rosh Hashanah auch hatten. Dann, wenn er entwöhnt ist. Elkanah ist hier übrigens auch genauso brav wie Abraham und sagt zu seiner Frau, ja, du weißt, was du tust. Er sagt zu ihr, was richtig ist in deinen Augen, das magst du. Und du bleibst, bis du ihn entwöhnt hast. Wir sehen hier übrigens nur so als Bemerkung am Rande, das Ganze ergibt nur Sinn, wenn wir annehmen, dass diese Hanna vorher die ganze Zeit sehr wohl mitgegangen ist. Also diese Hanna war eine Persönlichkeit, die ist sehr wohl zum Tempel gegangen und hat sich beteiligt, obwohl sie das als Frau vielleicht theoretisch nicht hätte machen müssen. Aber es ergibt hier diese extra Betonung, aha, du bleibst jetzt zu Hause, na gut, wenn du sagst, dass das richtig ist, das ergibt ja nur Sinn, wenn wir den Hintergrund haben, was wir auch am Anfang der Geschichte sehen, dass sie typischerweise eine Frau war, die aktiv hingegangen ist zu den Feierlichkeiten und sie säugt also noch den Sohn, bis er entwöhnt ist und dann bringt sie ihn. Bringt einen Haufen Sachen mit für das Opfer im Mischkan, bringt ihn also in das Haus Gottes in Shiloh und trifft dort noch diesen Hohepriester Eli, mit dem sie seinerzeit den Disput hatte und sagt zu ihm, hallo, ich bin diejenige, das ist dieses Kind jetzt, für das ich so gebeten habe. Also der Eli sollte sich freuen, ach hurra, diese Frau, die vor 3 Jahren da war, die hat jetzt einen Sohn, super, wunderschön. Und jetzt sagt sie aber, sie hat ihn gewidmet für Hashem. Alle Tage seines Lebens ist er gewidmet für Hashem. Und Vayishtachu Sham la Hashem ist die Frage, wer der er ist, der sich da jetzt verbeugt. Das könnte eher noch Eli sein als Schmuel. Jedenfalls bringt sie das Kind zu Eli und sagt, der ist jetzt gewidmet für Hashem. Wir haben hier eine Situation, dass Schmuel so etwas ist wie, mit Differenzen, aber so etwas wird wie ein Nasir, so ähnlich. Ja? Geweiht für Hashem. Und jetzt klingt ich vielleicht auch schon etwas, was ich auch schon mal angesprochen habe. Wir kennen aus der Epoche der Schoftim, und wir sind hier ganz am Ende der Epoche der Schoftim, aber wir kennen früher aus der Epoche der Schoftim eine Frau, deren Sohn ein Nasir wurde und der Schofer seiner Generation wurde. Also so eine Geschichte hat man schon einmal. Nur die war ja ganz, ganz anders. Von dem rede ich? Selbstverständlich von Schimschon und seiner Mutter, von der wir ja keinen Namen wissen. Wie wir uns die Haftara angeschaut haben über Eshet Manoach, die Frau des Manoach, die man ebenso gut die Mutter des Schimschon nennen könnte, aber von der wir sonst nicht einmal einen Namen haben, außer es gibt indirekt eine Interpretation, dass eine bestimmte Person in Divrei HaYamim könnte es gewesen sein, aber explizit haben wir von ihr nicht mal einen Namen in der Geschichte. Und jetzt sehen wir einen großen Unterschied. Diese beiden Frauen haben offensichtlich eine Parallele. Die Frau des Manoach und die Hanna sind beide Mütter künftiger Führer ihrer Gemeinschaft. Beide werden ein Schofet sein. Schmuel ist dann der Letzte der Schoftim. Schmuel wird auch ein Prophet sein, was sich bei Schimschon nicht so ganz ausgegangen ist. Aber beide haben diese Rolle, die Frau zu sein, die den auf die Welt bringt und die ersten Jahre jedenfalls mal auch erzieht. Im Fall von Hannah sehen wir, dass sie nach 3 Jahren eine Übergabe macht, aber die macht sie ja auch aus eigener Entscheidung. Und vorher ist sie diejenige, die natürlich die das Kind erzieht. Und beide sind also so in dieser Situation, die Mutter des künftigen Schoferts zu sein. Und wir finden aber 2 völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Wir haben bei der Frau des Manoach gesehen, die Frau des Manoach war genauso wie ihr Mann sehr passiv. Hier ist es übrigens immer noch so bei Hannah und Elkanah, dass der Elkanah jetzt nicht gerade sehr proaktiv ist. Er versucht ja am Anfang der Geschichte, die Hannah eher zu beruhigen. Ich hab dich eh so lieb. Ich bin eh gut zu dir. Ich bin doch für dich besser als 10 Söhne, weil ich tue eh alles für dich. Er versucht wirklich, ein lieber, guter Ehemann zu ihr zu sein. Das ist aber nicht so ihr Projekt. Ihr Projekt ist, ich will ein Kind haben, das der künftige Schofer sein kann. Und der Elkanah ist nicht derjenige, der da sehr aktiv einsteigt. Sie ist das. Und hier unterscheidet sie sich ganz deutlich von der Frau des Manoach. Und ich würde jetzt schon unterstellen, dass Hannah auch diese Geschichte von der Mutter von Schimschon auch irgendwie kannte oder wusste. Und dass Hannah hier durchaus aktiv und bewusst hineingeht und sagt, ich mache das jetzt, aber ich mache es anders. Ich mache das jetzt aktiv, ich kümmere mich darum, das Kind so rauszubringen, dass der ein Schofert werden kann, der auch wirklich so rauskommt, dass da was wird, dass eine Stabilisierung in der Gesellschaft entsteht und dass der eine Führungsperson wird, die wirklich was taugt. Und das gelingt dir dann auch. Wir wissen, dass Schmuel 100%ig eine integre Person war, Prophet war, eine großartige Führungsfigur war und alles. Es gibt allerdings am Ende der Karriere von Schmuel sehr wohl auch ein Problem, das Hannah möglicherweise auch ein bisschen unterschätzt hat, nämlich der Schmuel allein, wunderschön, und Schmuel ist dann Gott sei Dank derjenige, der die Könige salbt. Das ist aber jetzt noch nicht heraus zu dem Zeitpunkt. Der ist gerade 3 Jahre alt. Bei Schmuel wird sich wieder zeigen, dass er nicht Kinder hat, die ihm nachfolgen können. Also der Ruf nach dem König bei König Shaul ist wieder damit begründet, dass die Kinder, die Söhne von Schmuel nicht in Frage kommen. Also es ist nicht so, dass das jetzt 100%ig alles eitel Wonne Sonnenschein rauskommt, aber ich würde schon unterstellen, dass Hannah dieses Programm hat. Und darum gibt sie ihn jetzt auch ab im Tempel und sorgt dafür, dass der schon von vornherein im Heiligtum aufwächst, weil der hat eine spezielle Funktion, wert zu haben. Und jetzt, am Anfang des 2. Kapitels, wir haben hier auch im hebräischen Text so einen kleinen Absatz, eine Parashastuma, kommt dieses berühmte Gebet der Hanna, ein Lobgesang. Okay? Matit Palel Hanna, die Hanna betet, übersetzen wir es mal mit beten. Lehit Palel heißt im Bibelhebräischen nicht 100%ig dasselbe wie später im rabbinischen Hebräischen, aber wir wollen jetzt nicht alle Schwierigkeiten, die dieser Text bietet, ausschlachten, weil sonst müssten wir ein ganzes Seminar darüber halten. Sagen wir, Hanna betete und sie sagt, mein Herz freut sich in Hashem und mein Horn ist erhoben in Hashem. Rachav pi al oivai ki samachti bishuatecha. Offen ist mein Mund, weit ist mein Mund offen gegen meine Feinde, denn ich freue mich in deiner Rettung und so weiter. Dieser Text, ich habe jetzt nur die ersten 2 Sätze angerissen, der ist 10 Psukim lang, wirft auf den ersten Blick ganz viele Fragen auf. Wenn wir die Geschichte einfach als individuelle Geschichte der Hannah verstehen und sagen, okay, sie bedankt sich jetzt bei Gott dafür, dass sie ein Kind bekommen hat. Sie hat so gebetet, sie war so verzweifelt, es ist so dreckig gegangen, weil ihre Nebenfrau auch noch drauf gedrückt hat, möglicherweise, dass es ja echt dreckig gegangen ist. Und jetzt ist sie diejenige, die gut dasteht. Alles, was man vielleicht vorher auch gemunkelt hätte, sie ist vielleicht nicht würdig, ein Kind zu bekommen. Man kann sich ein bisschen so auch den Tratsch der Nachbarn vorstellen. Alles das ist jetzt weg. Sie ist jetzt die strahlende Glückliche und die anderen, die können jetzt ruhig sein. wenn man es so liest, und man kann es so lesen, aber wenn man es so liest, dann bleiben ganz viele Fragen offen in diesem Text. Kommentatoren gehen verschiedene Wege. Ich werde durchblicken lassen in den kommenden Minuten, dass ich einen Weg für den sinnvollsten halte. Aber Kommentatoren gehen auch verschiedene Wege, diesen Text zu erklären, in dem nicht alles einfach ist. Zunächst einmal sticht ins Auge, dass die gute Frau sich ja jetzt eigentlich bedankt bei Gott, ein Dankgebet sagt, weil sie ein Kind bekommen hat. Und in all diesen Sätzen kommt dieses Kind so gut wie nicht vor. Es gibt einen kryptischen Satz, dass die unfruchtbare Frau 7 haben wird und die fruchtbare kann ihre Kinder auch verlieren. Aber es ist nicht explizit, sie redet nicht davon, lieber Gott, du hast mir ein Kind gegeben, ich bin dir so dankbar. Das wäre das Naheliegendste, das wäre das, was wir erwarten würden, dass sie tut. Also irgendwas hat es da. Es gibt eine Theorie übrigens auch, die einige von euch schon mal gehört haben, weil sie der Erfolger auch schon zitiert hat in irgendeinem Schiur, dass dieses Gebet nicht so ein individueller Text von ihr gewesen sein müsste in dem Moment, wo sie es gesagt hat, sondern so etwas wie ein Psalm. Wir können uns sehr, sehr gut vorstellen, dass Texte im Stil von Psalmen, verschiedene Gebets-, Lobpreistexte im Stil von Psalmen auf dem Markt waren, auch solche, die nicht in das Buch der Psalmen aufgenommen wurden. Und sie hat halt jetzt etwas genommen von dem, was die Leute kannten, im Repertoire hatten sozusagen. Wir singen jetzt diesen Lobgesang und dann ist das so etwas wie ein Psalm, der vielleicht eigentlich von ein bisschen anderen Dingen auch handelt. Das macht ja nichts. Warum nicht? Das ist grundsätzlich möglich. Wenn wir, übrigens gibt es zum Beispiel in diesem Text eine Stelle, wo wir ganz, ganz deutlich sehen, dass die Sprache sehr stark an die Sprache von Tehillim, vom Psalmen erinnert. Wir haben nämlich ausdrücklich in Vers Nummer 8 und wenn man jetzt nicht genau schaut, würde man jetzt, wenn man das Hallel gut kennt, auswendig weiter sagen, den Text vom Hallel, weil das ist fast wörtlich so, wie man es im Hallel kennt. Geht aber anders weiter. Also wir sehen an diesem kleinen Satz, der fast wörtlich einen Textbaustein enthält, den wir vom Hallel kennen, sehen wir an diesem kleinen Satz, dass das überhaupt völlig plausibel ist, dass es solche Texte gab, die wir heute unter Psalmen einordnen würden, die halt nicht in das Buch der Psalmen hinausgekommen sind. Ich sehe gerade im Chat eine Anmerkung. Es gibt auch Psalmen in den Chroniken. In Divrei Hayamim kommen auch Dinge vor, die so etwas wie Psalmen sind. Also das ist überhaupt keine Überraschung. Soweit bin ich auch völlig einverstanden. Wenn ich jetzt mit all dem einverstanden bin, ist es aber trotzdem so, dass ich die Frage aufwerfen kann, na gut, wenn sie mehrere Möglichkeiten hatte, wenn sie eine Möglichkeit hatte, einen Text auszuwählen, es gab so, dass sie Psalmen auf dem Markt und sie nimmt jetzt einen Text und sagt, wir schlagen jetzt auf in unserem Sidur, das es damals nicht gab, ich sage das jetzt spaßhaft, wir schlagen jetzt auf in unserem Sidur diese Seite und rezitieren dieses Lied, um zu feiern, wie gut es mir geht, wunderschön, dann brauche ich ja trotzdem einen Grund, warum sie gerade diesen Text genommen hat. Und nicht irgendeinen Text. Ich meine, wenn ich sage, es gab solche Psalmen, dann gab es ja wahrscheinlich ein paar. Und ausgerechnet der war derjenige, der am allerbesten gepasst hat. Ausgerechnet der, wo kein Kind vorkommt, soll der passendste sein für eine Frau, die sich bedankt, dass sie ein Kind bekommen hat. Mir reicht diese Erklärung nicht ganz. Was nicht heißt, dass ich sie verwerfe, überhaupt nicht, aber es ist für mich noch nicht die vollständige Antwort. Also überlegen wir ein bisschen weiter. Wir wissen, eigentlich wissen wir es aus dem Talmud, weil möglicherweise ist es nicht so ins Auge stechend, aber wir wissen tatsächlich von dieser unserer Textstelle hier, nämlich vom letzten Satz, wissen wir, dass Hannah eine Prophetin war. Diejenigen, die ein bisschen Gemara gelernt haben letztes Jahr, das dieses Jahr, das jetzt zu Ende gehende Jahr, im Traktat der Megillah hatten wir diese Stelle, wo die sieben Prophetinnen vorkommen. Es gab und neben vielen männlichen Propheten auch sieben Damen im Tanach, die als Prophetinnen überliefert sind. Eine davon ist Hannah. Und der Belegvers dafür, dass Hannah eine Prophetin war, ist der letzte Satz unserer Haftarah. Ganz am Schluss unserer Haftarah, das ist der Vers Nummer 10, Kapitel 2, Vers 10. Vayiten Osle Malko, Gott wird geben Kraft seinem König, Vayaren Keren Meshicho, und er wird erheben das Horn seines Gesalbten. Wir haben übrigens bemerkt, dass Hannah begonnen hat, ihr Dankgebet mit Keren, mit dem Horn. Gott hat erhoben mein Horn. Und sie schließt es mit Gott wird erheben das Horn seines Gesalbten. Horn kennen wir als ein Wort, das eine breitere Bedeutung im übertragenen Sinn hat. Das Horn kann die Würde sein, das Horn kann heißen das Füllhorn, wo entweder Geld drinnen ist, wie in Keren Kayemet, das ist hier nicht der Fall, oder das Salböl, mit dem gesalbt wird. Also Horn kann hier sehr vieles heißen, von Würde bis zum Instrument. Jedenfalls spricht sie am Schluss von Vayaren Keren Meshicho. Gott wird erheben das Horn seines Maschiach, seines Gesalbten. Und den gibt es zu dem Zeitpunkt, bitteschön, noch nicht. Weil hier ist der Prophet Schmuel, der später mal die Könige salben wird, gerade mal 3 Jahre alt. Also hier spricht sie von etwas Zukünftigem. Und das ist die Beweisstelle in der Gemara, dass Hannah eine Prophetin war, weil das kann ich nur sagen, aufgrund von Nebuah. Anders geht es nicht. Soweit so schön. Jetzt kann ich aber diesen Gedanken, dass Hannah eine Prophetin war und hier etwas Prophetisches gesagt hat, da muss ich ja nicht auf den letzten Satz von diesem Gebet warten. Ich könnte eigentlich auch hergehen und sagen, dass dieses ganze Gebet etwas Prophetisches hat. Und das habe übrigens jetzt nicht nur ich gesagt, sondern einer, der das ganz explizit bringt, ist der aramäische Targum. Die Kommentare übrigens gar nicht, also schon, aber gar nicht so intensiv. Aber der aramäische Targum, das ist in dem Fall der Targum Jonathan, der bringt das ganz explizit zu 2,1, dort wo es losgeht. Dort, wo wir gesagt haben, Hannah betete und wir haben erwartet ein Dankgebet, weil sie jetzt Gott sei Dank ein Kind hat und sie bedankt sich beim lieben Gott. Der sagt jetzt ganz explizit, ich lese das Aramäische jetzt nicht vor, um euch nicht mit einer Aramäischstunde zu quälen. Die Hannah betete mit einem Geist von Nebuah, mit einem prophetischen Geist. Und sie sagt, wie ihr Sohn Schmuel in der Zukunft ein Navi sein wird für Israel. Und in seinen Tagen wird eine Erleichterung kommen von den Plishtim für das Volk und so weiter. Der Targum Jonathan führt diesen Gedanken dann sogar sehr weit aus. Er kommentiert dann in weiterer Folge diesen Gebetstext der Hannah als eine einzige Prophezeiung, also eine durchgehende Prophezeiung, wo der Targum Jonathan versucht dann im Detail die Sachen zuzuordnen und wirklich die jüdische Geschichte quer durchgeht bis zu Haman und Esther. Man muss es aber auch nicht so weit treiben. Man kann hier das, was er am Anfang angeschnitten hat, als Hinweis nehmen und sagen, ja, das, worum es hier eigentlich geht, ist ja nicht die private Geschichte einer Frau namens Hannah, die leider ein Problem hatte, weil ihre Nebenfrau Kinder hatte und sie nicht. Normalerweise sind private Familiengeschichten im Tanach nur dann im Tanach, wenn sie auch eine größere Bedeutung für uns haben und nicht private Geschichten sind, sondern es geht hier darum, dass Hannah hier mit einer prophetischen Gabe sieht, wow, jetzt ist es gelungen, jetzt ist dieser Bub da und das wird jetzt gelingen, dass jetzt eine Zeit anbrechen kann, wo durch die Hilfe von dem und durch das, was alles jetzt wachsen kann, am Israel sich von den Plishtim befreien wird, wo Sachen passieren werden, die sie anspricht im Gebet, dass die Arroganten ihren Mund halten werden und die Kleinen hochkommen werden, dass der Bogen der Mächtigen gebrochen wird, dass diejenigen, die satt waren, nicht mehr so satt sein werden, sondern um Brot arbeiten müssen. Und all diese Sachen, die sie sagt, die kann man sowohl interpretieren als etwas Individuelles. Manches kann man zu schnell hin interpretieren, und das wird auch gemacht in Midrashim, auf ihr negatives Verhältnis zur anderen Frau, zur Pnina. Oder ich kann das lesen als einen viel, viel allgemeineren Text, der eigentlich die Situation von Am Israel beschreibt. Übrigens ist beides plausibel. Je individueller ich versuche, dieses Gebet zu lesen, umso mehr bleibt eine Frage zurück. Das ist der Grund, warum ich für die allgemeine Interpretation eher bin. Die Frage, die zurückbleibt, wenn man es möglichst individuell interpretiert, es geht ja eigentlich um die Zores, die sie hatte, von denen sie jetzt befreit ist, als Einzelperson, bleibt ein Beigeschmack zurück, der ein bisschen schwierig ist, weil es sehr nach Rache klingt. Sie freut sich, dass jetzt sie die Gewinnerin ist und die Pnina, die andere, die kann jetzt heimgehen und einpacken. Ich meine, ja, nichts will ich Hanna nicht verstehen. Wir können uns sehr lebhaft vorstellen, dass es der Hanna wirklich grauslich schlecht gegangen ist in der Zeit davor. Das kann man sich leider sehr, sehr lebhaft vorstellen. Aber diese Hanna, so eine große Frau, die Mutter von Schmuel, so schlecht kann sie nicht gewesen sein, wenn sie den Schmuel herausgebracht hat. Die Hanna, die eine Prophetin ist, und dann freut sie sich über den Niedergang ihrer Rivalin, so mit einer bisschen einfacheren Freude an Vergeltung. Es passt nicht so ganz. Und darum bin ich sehr dafür, hier zumindest auch, wenn nicht sogar vorwiegend, zu sehen, dass man diesen Text auch viel pauschaler lesen kann, dass es der Hanna nicht oder nicht nur um ihr individuelles Schicksal gegangen ist, dass sie jetzt nicht einfach nur dasteht und sagt, ach Gott sei Dank, jetzt geht es mir endlich gut, so sehr das auch alles wichtig ist. Wir müssen auch bedenken, sie sagt, dass anscheinend, obwohl nicht ganz klar ist, aber anscheinend doch auch in einem Rahmen, der ein bisschen öffentlicher ist. Sie ist gegangen in den Mikdash, hat zu dem Eli ihr Kind gebracht. Da sind ja andere Leute auch rundherum. Natürlich könnte man sagen, okay, sie hat sich vielleicht jetzt an irgendeinen individuellen Ort zurückgezogen, aber es ist zumindest sehr plausibel auch, dass das ein eher öffentlicher Auftritt von ihr ist, wo es auch Publikum gibt. Und genau da erwarte ich von so einer Persönlichkeit ja nicht, dass sie sich als ausgerechnet an ihrer unangenehmen Nebenfrau, so schlimm das alles war, ausgießt, sondern da geht es um etwas viel Größeres. Da geht es um das Projekt, das sie von Anfang an hatte, das sie von Anfang an im Kopf hatte, wie sie das erste Mal um den Schmuel gedavnet hat in der Geschichte im ersten Kapitel, dass sie im Kopf hatte, der soll einer werden, der das Ganze jetzt richtet. Und jetzt hat sie eine Prophezeiung, wo sie sieht, ah, das wird wirklich. Wir werden das schaffen. Am Israel wird hochkommen. Die man für die Mächtigen hält, das können jetzt die Plishtim sein. Oder wenn wir den Tag um Jonathan hernehmen, geht er bis zu den Assyrern, wie gesagt, bis zu Haman. Alle die, die arrogant sind und die, die glauben, sie sind die, die in den großen Positionen sind. Gott kann das alles umdrehen. Und Gott wird erheben, und das ist ja ihr Schlusssatz ist ja, Gott wird erheben das Horn des Gesalbten. Also sie hat diese Prophezeiung, dass Hashem dafür sorgen wird, dass es einen Melech HaMashiach geben wird, in einer anscheinend für, aus ihrer Perspektive schon ein bisschen absehbaren Zeit. Also das ist für mich die spannendste Lösung, die interessanteste Lösung, wenn wir dieses Gebet der Hanna nicht nur den letzten Satz, sondern alle 10 Sätze als einen prophetischen Text verstehen, wo sie wesentlich über ihr eigenes Schicksal hinausgeht und sich eigentlich dafür interessiert, dass jetzt etwas entstehen soll, wo nicht nur sie was davon hat individuell, sondern wo Israel etwas davon hat. Insbesondere, wenn wir bedenken, dass sie dann nach Hause geht und der Schmuel im Tempel bleibt und beim Eli aufwächst. Also dann passt das ja auch besser ins Bild. Passt auch sehr gut dazu, dass das Ganze ja die Eröffnung des Buches Schmuel ist. Und das Buch Schmuel ist das Buch, wo es eigentlich um die Werdung der Könige geht. Dass man es zuerst mit Shaul versucht, dass es mit Shaul dann nicht klappt, dass dann König David kommt. Das ist ja der Inhalt des Buches Schmuel. Und das ist der Auftakt für die Zeit. Ja, das waren meine bescheidenen Anmerkungen zu dieser Haftarah.